Hallo, Johannes Bertou hier. Ein Vater verschwindet aus dem Leben seiner Tochter und dann will er irgendwann wieder Kontakt zu ihr. Darum geht es heute im Radio-Feature. Wir bringen eine Folge aus dem Podcast Telephobia. Die große Frage ist, ob die Tochter noch Kontakt zu ihrem Vater will. Egal wie nah Menschen einander sind, wenn sie eine Zeit lang nichts voneinander hören, dann verändert das auch gemeinsam Erlebtes. Und es ist gar nicht so einfach, aus verschiedenen Vergangenheiten eine gemeinsame Zukunft zu machen.
Ja, hi, Mario hier.
Hi, hier ist die Lea.
Hi, Lea.
Voll schön, dass es noch klappt heute.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe nämlich noch Neuigkeiten.
Ach nee, okay.
Wir haben deine Tochter gefunden und sie kann sich vorstellen, mit dir zu sprechen.
Yes! Ach, wie geil, ey. Nein, das kann nicht sein. Oh, geil. Echt?
Ja,
wow,
echt.
Wow, krass.
Bist du aufgeregt?
Oh, Wahnsinn. Richtig dolle gerade, weil ich mich natürlich auch frage, was passiert jetzt?
Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin jetzt wieder ich. Diesmal Mario, Emma und der fehlende Vater.
Jetzt steigt das Aufgeregtheitslevel erstmal noch so richtig schön und kriegt es gerade einen Top.
Das ist Mario. Er ist Anfang 50, trägt Koteletten und ein Holzfällerhemd. Der Typ Boomer-Dad, der früher mal in einer Band war und ein bisschen zulässig ist. Auf eine nette Art. Er sagt gern Dinge wie
mega.
Oder
ultra mega schön.
Oder
das ist ja eine geile Frage.
Also stelle ich gleich noch eine.
Wie lange schiebst du den Anruf schon vor dir her?
Also mindestens seit 5 Jahren. Eigentlich schon immer. Da müsste sie so 5 sein.
Mario zeigt mir ein Foto.
Nee, das ist schon älter. 6, 7.
Ein blondes Mädchen grinst breit in die Kamera. Roter Pulli, Zahnlücke.
Glaube ich, eins der. Ja, das ist, glaube ich, schon eins der letzten Bilder, die wir gemacht haben, als das alles sich auseinander bewegt hat. Ja.
Das ist die Geschichte von einem Vater und seiner Tochter. Wobei, eigentlich sind es 2 Versionen von einer Geschichte. Und ich glaube, dass die eine ohne die andere hier nicht funktioniert. Deshalb erzähle ich euch beide. Erinnerst du dich noch an seine Stimme?
Ich glaube nicht. Ich versuche gerade, mich an seine Stimme zu erinnern, aber ich kann mich an so ein paar Videoaufnahmen, an die aufgenommene Stimme erinnern, aber ich habe keine Erinnerungen aus meinem Blickwinkel, sondern nur noch so alte Videos.
Das ist Marios Tochter. Emma, das ist nicht ihr echter Name.
Er hat immer ganz gerne so Home-Videos gemacht mit unserer Kamera. Es gibt ein Video, da, also mein Vater filmt das Video. Er spielt Monster, glaube ich. Und wir sind so richtig vergnügt am Rumquietschen und vor ihm abhauen, wie halt kleine Kinder so mit ihren Eltern Monster spielen. Ich bin haarlos, weil ich habe Haare erst mit 3 bekommen. Rote Wangen. Glückliches kleines Kind.
Wo war dann das gute Versteck vor dem Monster?
Auf dem Hochbett ganz hinten in der Ecke. Das war hammercool. Wir hatten so viel Spaß, wie wir da rumgetobt sind. So ein richtig cooler Action-Papa war das eigentlich am meisten. Und der hat immer super viel Quatsch gemacht.
Oh, da kam noch ein Meilenstein, Fahrradfahren lernen. Komm, pass mal auf, ich halte dich fest, ohne Stützräder.
Ja, das stimmt, das hat er mir beigebracht.
Und du fährst. Ja, aber lass mich nicht los. Nein, ich lass dich nicht los. Und dann sind wir so gefahren und ich merkte so, die kann ja Fahrrad fahren. Emma, du fährst. Du fährst alleine. Nein, Papa, lass mich nicht los. Okay, ich lass dich nicht los. Und dann habe ich doch losgelassen. Lass mich nicht los. Und das ist richtig, richtig wütend geworden. Hat gebremst, stehen geblieben. Du sollst mich nicht loslassen. Kennst du noch diese Mortadella, wo dieses Bärchengesicht drin ist? Ich hab mal so getan, wie als wenn das Bärchen nicht gegessen werden wollte. Das fand ich richtig komisch, aber sie nicht.
Das konnte ich gar nicht ab. Das habe ich gehasst.
Nein, iss mich nicht, iss mich nicht. Aua.
Aua, aua, aua.
Papa, mach das nicht. Das ist voll doof, das arme Bärchen.
Dann habe ich auch nicht mehr die Wurst essen wollen.
Mich würde es nicht wundern, wenn sie mir das heute noch aufs Brot schmiert.
Hast du dich von deinem Papa geliebt gefühlt damals?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habe ich.
Ist er noch dein Vater in deinem Kopf?
Nein. Nein. Von dem kleinen Mädchen schon, aber von mir nicht mehr.
Als Mario aufhört, ein richtig cooler Action-Papa zu sein, ist Emma ungefähr 7. Und ihre beste Freundin ist gerade zu Besuch.
Mit der habe ich meistens Schleich gespielt. So diese Hartgummi-Figürchen, kennst du die?
Nee, Schleich.
Ja, das sind so Tierfiguren, gibt's von allen Tieren. Und es gab aber auch so Elfen und Einhörner.
Cool. Cool. Die zwei sitzen auf dem Fußboden in Emmas Zimmer.
Und wir spielen und hören wahrscheinlich ein Hörbuch. Bibi und Tina möglicherweise oder Mandala das Känguru.
Mandala das Känguru ist ein Kuscheltier, das sprechen kann und bei Vollmond Kinder in seinen Beutel packt oder so ähnlich. Auf jeden Fall läuft dieses Hörbuch und dann klopft's an der Tür.
Das ist so eine alte Zimmertür und das klappert irgendwie so ein bisschen, wenn man gegen diese Glasscheibe klopft, weil die ist nicht mehr ganz so fest in der Fassung drinne.
Es ist Emmas Mutter.
Die hat rot unterlaufene Augen gehabt, also sie hat vorher geweint.
Sie fragt,
ob wir mal ein Gespräch haben können mit der Familie.
Die Familie, das sind Emma, ihre Mama und ihr Papa Mario.
In dem Moment habe ich gedacht, habe ich irgendwas ausgefressen?
Ihre Freundin spielt alleine weiter. Emma geht rüber in die Küche.
Ich stehe vor dem Tisch und Mario sitzt auf der einen Seite und meine Mom sitzt auf der anderen Seite.
Ihre Eltern sprechen abwechselnd. Als hätten sie das einstudiert.
Dass sie sich eben nicht mehr lieben, aber dass sie mich immer noch lieben und dass ich Mario auch immer noch weiter sehen werde regelmäßig und dass sich eigentlich nichts ändert, außer dass er auszieht. Und sie kein Paar mehr sind. Und dass sich sonst nichts ändert.
Emma sagt erstmal nichts. Sie spielt jetzt mit in diesem seltsamen Theaterstück, für das sie nie geprobt hat.
Wir haben uns alle umarmt. Und ich weiß noch genau, was meine Antwort war. Meine Antwort war nämlich, kann ich jetzt wieder spielen gehen?
Sie geht zurück in ihr Zimmer, wo alles so ist wie vorher. Die Elfen, die Einhörner, Mandala, das Känguru. Ihre Freundin will weiterspielen, aber Emma ist abgelenkt.
Die hatten ja bis zu dem Zeitpunkt eine gute Beziehung und dann ist das plötzlich nicht mehr so und alles ändert sich so. Alles auf einmal, viel zu viel auf einmal.
Dass Emma bei der Mutter bleibt. Da stand nicht zur Debatte, ob es eine andere Option da gibt. Und da tauchen so Bruchstücke von Bildern auf, aber die sind so zerfasert, dass sie wie so ein Sprung aus einem Traum sind, an dem man sich kaum noch erinnert.
Nach der Trennung zieht Mario in sein Wohnmobil. Damit waren sie früher oft im Urlaub in Italien, alle drei. Jetzt schläft er allein auf einer Matratze über der Fahrerkabine.
Wie soll ich denn im Wohnmobil ein Kind versorgen? Das geht irgendwie nicht. Das kann ich nicht, das schaffe ich einfach nicht. Hier im Wohnmobil mit den ganzen Erinnerungen und dann...
Das geht ein paar Monate so. Dann zieht er ins Nachbardorf auf einen Pferdehof. Dort lebt er mit seiner neuen Freundin, nicht weit von Emma.
Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt kannst du auf jeden Fall auch zu mir kommen. Ne? Das ist direkt der Nachbarort, das ist nicht weit und sie war ja auch hier.
An den Wochenenden kommt Emma ihn besuchen.
Das klappte einfach partout nicht. Die wollte nicht über Nacht hier bleiben. Nee, ich will hier nicht schlafen. Ich kann hier nicht schlafen und war dann auch so müde, dass sie da einfach nur geweint hat. Ne? Und dann war das sehr schwere Wochenenden, wo ich gesagt habe, vielleicht müssen wir da gemeinsam durch. Und dann, es wurde nur immer schlimmer, schlimmer und schlimmer. Und das hat auch viel an mir gelegen.
Die erste Tür war mein Zimmer und die zweite Tür war der Dachboden. Und ich habe mich dort oben eben total dolle gegruselt, weil ich sowieso Einschlafprobleme hatte. Und dann war da der gruselige Dachboden und so. Ich wollte dann überhaupt nicht mehr hin.
Nicht über Nacht und auch sonst nicht. Und ihre Eltern wollen sie auch nicht zwingen. Warst du denn froh, dass du nicht mehr hin musstest?
Ich war nicht froh, ihn nicht mehr zu sehen, weil war immer noch mein Papa in dem Moment irgendwie. Also es hat sich zwar ganz anders angefühlt, aber ja.
Und ich weiß nicht, wie lange diese Besuchsphase überhaupt gedauert hat. Das ist bei mir total weg. Ich war ja zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich hatte dann irgendwie für mich auch zwei Kinder, zwei Familien verloren in der Zeit, ne? Und ich war schlicht ausgebrannt.
Es ist nämlich so, Mario war schon mal ein Wochenendpapa. Er hat noch ein zweites Kind mit einer anderen Frau, Emmas Halbbruder. Er ist auch bei Mario aufgewachsen, zumindest am Anfang. Als Emma klein ist, beschützt er sie vor Monstern und denkt sich die besten Spiele aus. Aber als sie älter werden, verändert sich was. Seine Mutter nimmt ihn zu sich und es gibt einen Sorgerechtsstreit zwischen Mario und ihr. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber dieser Streit zieht sich über Jahre. Am Ende wohnt Marios Sohn mit seiner Mutter weit weg. Und Mario hat kaum noch Kontakt zu ihm. Emma sieht ihren Bruder auch nicht mehr. Nur einmal kommt er noch zu Besuch, als Mario schon lange auf dem Pferdehof wohnt. Es sind Sommerferien. Emma ist ungefähr 10, ihr Bruder 13. Und die zwei schmieden einen Plan. Sie laufen zusammen zur Bushaltestelle. Ein paar Stationen, einmal umsteigen, dann sind sie da.
Und dann kommen die alle beide hier eingetrudelt und stehen plötzlich hier. So nach dem Motto, na Papa, was sagst du jetzt? Jetzt sind wir hier.
Mario weiß erstmal nicht, was er sagen soll.
Das war auch eine totale Überraschung. Also wie zwei Kleine, die was ausgeheckt haben, standen die vor mir. Aber die war freund im Gesicht und ich freue mich auch riesig und nehme die beiden in den Arm und sage, das gibt's doch gar nicht, wo kommt ihr denn jetzt her?
Seine Kinder sind wieder da.
Hat mich so gefreut, dass sie das gemacht haben, weil ich damit auch die Hoffnung verbunden habe, so alles fügt sich zum Guten jetzt. Und ich fühlte, dass ich vielleicht doch was richtig gemacht habe, auch als Vater, wenn die schaffen, auf die Art und Weise zu mir zu kommen. Und dann auch noch beide.
Erinnerungen sind Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Splitter aus Wirklichkeit, die wir so zusammenkleben, wie es für uns Sinn ergibt. Wenn Mario an diesen Tag denkt, dann erinnert er sich an das Gefühl, dass vielleicht alles gut wird. Dass er als Vater was richtig gemacht hat. Emma erinnert sich anders. Sie denkt an das, was danach passiert. Auf dem Heimweg.
Das war an der Bushaltestelle, als wir gewartet haben, glaube ich.
Ihr Bruder ist in Gedanken.
Dieser Satz, der kam von meinem Bruder und der ist sehr stark hängen geblieben, dass er mich angeguckt hat und das gesagt hat. So, der hat sich so verändert. Das ist gar nicht mehr richtig unser Papa.
Der Satz ist in der Welt und Emma weiß sofort, dass er stimmt.
So dieses ganze Toben, was vorher immer da war, das war viel, 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 viel weniger. Er wirkte für mich in dem Moment einfach so, als würde er sich nicht mehr für uns interessieren. Aber wenn ich jetzt aus diesem anderen, erwachseneren Blickwinkel zurückgucke, ja, keine Ahnung, eher so Richtung depressiv und völlig antriebslos.
Und fährst du dann noch ab und zu dann bei ihr vorbei, um dann, wo Emma wohnt, mit ihr spazieren zu gehen oder so?
Mhm. Das konnte ich nicht mehr. Das habe ich nicht hingekriegt, das habe ich einfach nicht geschafft. Und das ist dann auch eine schambehaftete Zeit gewesen, weil so als Vater hat man ja schließlich eine Verantwortung. Ich hab's ja verborgt.
Für das, was jetzt passiert, hat Mario keine gute Erklärung. Keine, die ihn selbst überzeugen würde. Er meldet sich nicht mehr bei Emma, nicht wirklich. Eine Karte zum Geburtstag, ein Weihnachtsgeschenk vor der Tür, das war's.
Naja gut, was ist schon ein Jahr oder zwei? Naja, aber ich weiß, wie es für mich als Kind war. Als für mich war, in dem Alter war ein Jahr gefühlt ein ganzes Leben. Ich glaube, das reicht, um beim Kind das Gefühl auszulösen, ich habe gar keinen Vater. Auch wieder so ein Scheißgefühl.
Er versucht, sich nicht vorzustellen, wie es Emma so geht. Wie groß sie jetzt ist. Fast eine Teenagerin. Emma wird 12, Emma wird 13, Emma wird 14.
Ich habe dann einfach aufgegeben tatsächlich. Keinen Kontakt mehr nach draußen, keinen Kontakt zu Freunden. Einfach gearbeitet wie bescheuert, bis zum Umfallen. Solange bis das immer weiter in den Hintergrund gerutscht ist.
Mario funktioniert einfach. Das macht es leichter, so zu tun, als wäre sein altes Leben nie passiert. Bis zu einem Tag im November.
Ich war einfach im normalen Alltag. Vermutlich hätte ich vorgehabt, irgendwas zu bauen oder eine Reparatur, weil auf so einem Hof hat man viele Fahrzeuge.
Als ich auf den Hof gekommen bin, habe ich sein Motorrad gesehen, was dort stand. Das hat mich auch irgendwie wütend gemacht, das nochmal so zu sehen, so mit dem Motorrad, du bist so schnell überall. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt dahin und klingel und guck, ob er da ist.
Ich öffne und da steht ein Sturm vor der Tür. Eine viel größere Emma, die auf einmal ganz, ganz wütend auf mich ist.
Er stand dann da auch so ein bisschen wie vom Blitz getroffen, in meiner Erinnerung zumindest. Er sah alt aus für mich, als wäre er 20 Jahre gealtert, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
Ich glaube, ich habe so einen schlabberigen Jogginganzug an und bin völlig zerzauselt, unrasiert und ich kam mir ziemlich unpassend vor in dem Augenblick.
Das Erste, woran ich mich erinnere, was ich gesagt habe, ist, erinnerst du dich überhaupt noch, wer ich bin?
Weißt du noch, wer ich bin, hat sie gefragt. Ich habe dann gesagt, ja, ich weiß, wer du bist. Und mir ganz, ganz schlimme Dinge an den Kopf geworfen, die ich ihr nicht übel genommen habe.
Ich habe mich so alleine und verlassen und wie der schlechteste Mensch gefühlt. Und ich dachte, es ist meine Schuld, dass du mich nicht liebst und dass du keine Zeit mit mir verbringen willst. Und ich bin so wütend auf dich deswegen. Und ich bin so traurig. Und ich wollte einfach nur einen Papa, der mich liebt.
Und dann weiß ich nicht, was passiert, aber sie schimpft und ich bitte sie rein.
Aber das war in dem Moment irgendwie zu viel, zu krass. Ich sehe mich dann nur noch im Nachhinein eben an der Seite vom Haus und über den Hof zurückgehen und über die Straße ins Auto.
Ich habe ja noch kurz hinterher gesehen, aber nicht lange. Ich war fix und fertig.
Ich habe auf jeden Fall nicht erwartet, was dann gekommen ist.
Mit der Post. Ein paar Wochen später.
Das war ein handgeschriebener, fünfseitiger Brief. Das war echt das Krasseste. Da hat er mir eigentlich nur geschrieben, warum es nicht seine Schuld ist, sondern hauptsächlich die meiner Mutter und ein bisschen die von mir, warum wir keinen Kontakt mehr haben. Das war natürlich nicht so direkt formuliert, aber das war auf jeden Fall das Einzige, was bei mir angekommen ist, aus dem, wie er geschrieben hat.
Für Emma ist das der Punkt, an dem sie ihren Vater aufgibt.
Ich habe den immer noch und ich habe den oft, oft gelesen. Ich habe den auch viele Male kopiert und verbrannt, weil ich das Original behalten wollte. Aber ich musste diesen Brief sehr oft verbrennen.
Alle 5 Seiten.
Das war das, wo es aufgehört hat. Davor war noch irgendwie Hoffnung da und dann so nicht mehr.
In Emmas Version der Geschichte endet alles mit dem Brief. Und hier wird's ein bisschen wunderlich. Weil, wenn Mario erzählt, was passiert ist, dann kommt dieser Brief nicht vor. Also überhaupt gar nicht. Für ihn endet alles an der Haustür mit dem Streit. Kein Brief. Ich habe ihn extra nochmal gefragt, per Sprachnachricht.
Den habe ich total vergessen. Ich habe ihn auf jeden Fall geschrieben, das stimmt. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass ich versucht hätte, meine Position, also sowohl ihre als auch meine Position da, mal so gedanklich über einen Stift auf ein Papier zu bringen.
Ich glaube, Mario lässt den Brief nicht mit Absicht weg. Das ist so ein Erinnerungssplitter, den er irgendwann aussortiert hat. Für seine Version der Geschichte ist er wahrscheinlich nicht so wichtig.
Und seitdem habt ihr euch nicht mehr gesprochen?
Nee. Seit diesem Zusammenstoß an der Tür nicht, nee.
Das ist jetzt 7 Jahre her. Die Emma, an die Mario sich erinnert, gibt es nicht mehr. Sie ist jetzt 21.
Meinst du, in ihrem Leben ist noch ein Platz für sowas wie eine Vaterfigur?
Instinktiv sage ich ja. Es wird Zeit brauchen. Da geht nichts von jetzt auf gleich und da wird auch kein Wunder passieren. Und auf ein Wunder hoffe ich auch gar nicht.
Worauf hoffst du denn?
Im Wesentlichen hoffe ich darauf, dass das Interesse auf den Kontakt da ist. Dass das vielleicht weitergeht, dass es eine Fortsetzung gibt.
Eine Fortsetzung. Mario und Emma Teil 2. Darüber denkt er jetzt schon länger nach.
Ich habe es zwischendurch immer wieder mal versucht. Und da funktioniert ihre Telefonnummer nicht mehr. Und googeln brachte kein Ergebnis. Kein Facebook, kein Instagram.
Emma ist längst umgezogen.
Und irgendwann gesagt, so, das reicht jetzt. Mach den Kopf zu, Mario. Mach's einfach.
Was Mario macht, ist, er schickt eine Sprachnachricht an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Gestalt von mir.
Hallo, Lea. Hier ist Mario. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig jetzt. Aber eigentlich folge ich deinem Aufruf. Ich hoffe, du hörst gerne Nachrichten, Sprachnachrichten, weil ich versuche mich kurz zu fassen.
5 Minuten, 1 Sekunde. Snackable.
Denke schon seit vielen Wochen darüber nach, ob ich dich dazu auch mal um Hilfe bitten möchte, mir bei der Suche nach meinen Kindern zu helfen.
Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, klappt nicht. Weil diese Nachricht, die habe ich schon oft bekommen, so oder so ähnlich. Hey, ich will wen anrufen. Es gibt da einen Kontaktabbruch in meiner Familie. Mein Kind, mein Vater, meine Patentante, mein Ziehopa. Das Problem mit diesen Anrufen ist, dass die eigentlich nie passieren. Weil eine Seite immer nicht will und sich irgendwie alle darauf geeinigt haben, dass man über solche Dinge nicht spricht. Ich bin aber eine außerordentlich pflichtbewusste Telefonistin und habe es trotzdem probiert. Als erstes habe ich Emmas Bruder gefunden.
Hi, hier ist die Lea von Telefobia. Hi. Wir haben dich wahrscheinlich ganz schön überfallen.
Er will eigentlich schon mit seinem Vater sprechen.
Okay. Ja.
Aber auf keinen Fall, wenn eine komische Podcast-Frau dabei ist. Das Gute ist, ich habe noch eine zweite Chance. Weil der Bruder etwas hat, was ich dringend brauche. Die Nummer von Emma.
Bei mir ist es ja 9.30 Uhr.
Ja, aber jetzt bist du eingefroren.
Oh. Aber hörst du mich noch? Hörst mich nicht mehr, wa?
Na, du bist eingefroren.
Ach, danke.
Wir sind in einem Videocall ohne Video. Weil wo Emma wohnt, ist das Internet wackelig.
Man sieht halt die Berge so ein bisschen. Also ich wohne ja hier auf 2000 Metern Höhe in den Andenausläufern.
Irgendwo in Bolivien. Sie ist nämlich ausgewandert.
Ich arbeite in der Bar und spreche da Spanisch und Englisch.
Emma ist ungefähr 5-mal so selbstbewusst wie ich mit 21. Bestimmt ist sie so eine Barkeeperin, die sich gar nichts gefallen lässt. Und dabei auch noch nett ist.
es ist irgendwie gleichzeitig surreal und ein bisschen beängstigend, weil ich halt wirklich so fest davon ausgegangen bin, dass ich das nächste Mal von ihm höre, wenn er gestorben ist und ich darüber halt irgendwie informiert werde. Das ist einfach super, super unerwartet, überhaupt nochmal was von ihm zu hören.
Ich habe schon ein paar Mal mit Emma gesprochen und ich war immer überrascht, wie abgeklärt sie war. Aber diesmal ist was anders.
Ich bin mega nervös, deswegen bin ich auch so in Plapperlaune. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob er mir tatsächlich was zu sagen hat oder ob das nur wieder so heiße Luft ist.
Was meinst du, warum er dich sprechen will?
Ich weiß es nicht. Ich kenne den Mann ja eigentlich gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Ich kenne ihn ja so wenig, wie er mich kennt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal an ihn gedacht habe und gedacht habe, das ist mein Papa. Das ist wirklich ewig her.
Was hat er denn alles verpasst?
Die Jahre, die ich Klarinette gespielt habe, die Jahre, die ich Cello gespielt habe, meinen ersten Kuss, meinen ersten Freund, meinen Abschlussball, dass ich mein Abitur abgebrochen habe, alle meine Pläne, die ich mir für die Zukunft gemacht habe, die ich wieder verworfen habe, meinen ersten Kater. Das hat er alles verpasst. Alles, alles, alles.
Ich kann Emma nicht sehen. Ich höre sie nur. Aber das macht nichts. Sie ist gar nicht weit weg.
Also wirklich als erstes war ich super, super sauer auf ihn. Wie kann er sich sowas erlauben, so mit mir umzugehen, obwohl ich nichts gemacht habe? Weil ich war ein kleines Kind. Ich habe nichts gemacht, um einen Kontaktabbruch von meinem Vater zu verdienen.
Alles gut bei dir?
Ja, ich brauche mal kurz eine ganz mini kleine Pause.
Voll, voll.
Okay.
Ist es gerade okay für dich, unser Gespräch, oder ist es gerade schwierig?
Es ist schwierig, aber es ist trotzdem okay. Aber manchmal, wenn man da so intensiv drüber nachdenkt, dann tut das echt immer noch erstaunlich dolle weh.
Weißt du, was genau das ist, was dann weh tut?
Das ist immer noch dieses kleine Mädchen, das sich total verlassen fühlt und das sich so fühlt, als wäre es seine Schuld. Also diese innere Version von mir ist einfach noch total da und total verletzt. Und trotzdem versuche ich immer noch irgendwie die Schuld bei mir zu finden. Also von wegen, dass das eben nicht meine Schuld war. Rational denke ich, dass es wahr ist, aber emotional fühle ich es nicht. Ich fühle nicht, dass es wahr ist.
Meinst du, das kann sich noch ändern?
Ich denke schon, aber ich denke, das ist, ich denke, das ist auch nichts, was Mario ändern kann. Ich denke, das ist auch was ich in Selbstarbeit mit mir schaffen muss. Also, egal was er jetzt sagen will, ich denke, darauf hat er keinen Einfluss.
Gibt's irgendeine Bedingung, unter der du ihn wieder in dein Leben lassen würdest in irgendeiner Form, oder ist es gegessen?
Also, das kommt halt drauf an, wie er sich jetzt verhält und wie ich mich auch fühle dabei. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich das möchte dann. Aber wer weiß.
Der nächste Tag ist ein Donnerstag. Der Tag des Anrufs.
Gibt's genug zu reden?
Ich treffe Mario vor dem Telephobia-Studio.
Gibt's genug zu fragen? Mit Sicherheit totale Menge. Aber gerade manchmal denke ich so, über was redet man denn dann? Ey, oh Gott.
Er ist in Plapperlaune.
Ja, egal, es wird sich schon irgendwas fügen. Ja.
Da, wo das rote Licht brennt, gehen wir rein.
Okay.
Mario setzt sich auf den Drehstuhl vors Mikro, als hätte er nie was anderes gemacht. Sonst würde er gleich das Wetter im Radio moderieren oder so. Bist du jetzt neugierig darauf, sie als Erwachsene kennenzulernen?
Ja, ich habe auch genauso Angst davor, vor dem, wie sie jetzt ist, also nee, nicht wie sie ist, wie sie mir gegenüber ist, wie sie sich mir gegenüber fühlt und was passieren könnte. Aber ich bin natürlich auch total neugierig, wie es ihr geht und was aus ihr geworden ist und was macht sie jetzt und was mag sie.
wir haben noch ein bisschen Zeit. Also sitzen wir und warten und Mario denkt vor sich hin.
Auf der Autofahrt hierher da gab es nichts anderes mehr. Ich habe mir schon gedacht, wie beantwortet man manche auch zurechtgestellten Fragen? Ja, warum ist das so gekommen? Papa, wie ist das gekommen?
Mario kennt diese Frage. Er hat sie selber schon gestellt. Damals war er das Kind. Ein Teenager, mitten in der Pubertät. Sein Vater war auch ein Wochenendpapa. Ein Sonntagspapa, um genau zu sein.
Dann kam er eines Tages plötzlich nicht mehr zu dem zweiwöchentlichen Sonntagsbesuch.
Plötzlich?
Plötzlich. Einfach so.
Sein Vater ist weg. Nicht verschwunden. Mario weiß ungefähr, wo er wohnt. Aber er kommt halt nicht mehr. Das ist jetzt einfach so. Es gibt keinen Abschied, keine Erklärung. Und deshalb denkt Mario sich einen Plan aus.
Dass ich den Motorradführerschein mache, um mit dem Motorrad dann zu meinem Vater zu fahren.
Für den Führerschein muss Mario warten, bis er 16 ist. Aber er zieht es durch. Und irgendwann setzt er endlich seinen Helm auf und fährt los.
Der Plan war nämlich, dass ich ihn tatsächlich frage, warum bist du nicht mehr gekommen? Was war der Grund? Was habe ich falsch gemacht?
Er ist fast überrascht, dass er den Weg noch weiß. Nach gut einer Stunde erreicht er das Ortsschild.
Je näher ich kam, desto mehr haben sich Bilder in meinem Kopf abgespielt, wie das wohl gleich sein wird. Ich werde dann da vielleicht, dass ich da auftauche und am besten bellt der Hund schon. Dass man rausguckt aus dem Fenster und dann, oh, wer ist das? Das ist ein Motorradfahrer und wer kann das denn sein? Und dann ziehe ich meinen Helm ab und man sieht, dass ich das bin und das löst was aus und sowas habe ich mir ausgemalt.
Als Mario vor dem Haus parkt, bellt kein Hund. Es schaut auch keiner aus dem Fenster. Er ist kein mysteriöser Motorradmann, sondern einfach nur ein sehr nervöser Junge mit einem Helm in der Hand. Er steht vor der Tür, wie viele Jahre später seine Tochter, und drückt auf die Klingel. Seine Stiefmutter öffnet.
Sie verweist mich auf den Schrauberkeller, wo er häufig ist mit seinen Kumpels. Und da treffe ich ihn auch an.
Sein Vater hockt da mit ein paar Kumpels rum. Es schraubt eigentlich keiner. Alle trinken Bier. Marios Vater kann nicht ganz verbergen, wie überrumpelt er ist.
Merke auch, dass er vor seinen Kumpels sich nicht verletzlich zeigen möchte, sondern eher ziemlich robust kumpelhaft bleibt und cool bleibt und was bei mir auslöst, dass ich irgendwie fehl am Platz bin, weil ich ja kein Kumpel bin und auch kein Bier trinken will. Und ja, es war okay, aber nicht so, leider nicht so schön romantisch, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber
du hättest gern gehabt, dass er sagte, ich habe dich so vermisst, willkommen zurück.
Ja, ja, das hätte ich gern gehabt. Und habe darauf gehofft, dass er sagt, nein, du hast nichts falsch gemacht. Das hat an mir gelegen. Eine ganz genaue Erklärung, warum, das war zweitrangig. Ich wollte nur, dass er mir die Last nimmt.
In der Gegenwart sitzt Mario in einem Podcast-Studio und fragt sich, worauf Emma hofft.
Gibt's was, was du ihr auf jeden Fall sagen willst?
Ja. Oh, weia. Ich glaube, ich muss mir das gleich nochmal... Hast du was zu schreiben? Ich hab mir das aufs Handy gesprochen. Ich muss mir das ja bitte nochmal aufschreiben.
Das ist jetzt eine gute Frage, ob ich hier was zu schreiben habe.
Ich kann mir das ja schlecht gleich nochmal anhören. Jetzt muss ich mir das nochmal, ich muss mir ein paar Stichpunkte, aber wenn mir das gleich im Gespräch verloren geht.
Du, ich lass dich ganz in Ruhe Stichpunkte machen.
Mario tippt auf dem Handy rum, öffnet die Sprachmemo und drückt auf Play.
Hier ist dein Vater. Ich möchte dir gleich zu Anfang zwei Sachen sagen.
Auf einem Blog macht er sich konzentriert Notizen.
Ha, das war's.
Du, ich glaube, also es ist jetzt 15.29 Uhr.
Okay.
Es ist auch ganz gut, dass wir jetzt so lange gewartet haben, bis es Nachmittag ist, weil da, wo wir anrufen, ist gerade erst morgen.
Ach, okay.
Wir haben 6 Stunden Zeitverschiebung gerade zu deiner Tochter.
Okay, wo rufen wir an?
Kannst du sie gleich fragen? Sollen wir?
Ja.
Okay, dann geht's jetzt los.
Ich wähle ausnahmsweise mal keine Nummer, sondern starte einen Videocall ohne Video. Hallo?
Hallo?
Hier ist Mario.
Mario?
Dein Vater. Ja. Bist du das?
Ja.
Hi.
Hi.
Ich wollte dir was sagen. Ich wollte dir sagen, dass... Ich wollte dir sagen, dass es mir furchtbar leid tut, dass ich nicht der Vater für dich sein konnte, der sicher wichtig für dich gewesen wäre.
Ja.
Und dass du keine Schuld hast.
Das ist wirklich gut zu hören.
Mario starrt auf seinen Blog.
Und was hast du so die ganzen Jahre gemacht?
Gearbeitet. Versucht, was aufzubauen. Und du? Was hast du gemacht?
Ich bin erwachsen geworden.
In der Leitung ist es kalt geworden.
Was man halt so macht vom Alter 9 bis 21, hast du ja auch erlebt. Viel Verschiedenes auch. Ausgewandert. Unter anderem.
Das ist sicherlich manchmal nicht einfach gewesen.
Auswandern oder ohne einen Vater groß werden?
Ohne einen Vater groß werden.
Das ist meistens sehr schwer gewesen, ja. Aber ich meine, das weißt du ja sogar auch selber.
Wie meinst du, das weiß ich selber, weil ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe?
Ja, weil du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast.
Ja.
Ja.
Magst du ein bisschen erzählen, wie das für dich war, ohne Vater aufzuwachsen?
Gerade in der Anfangszeit, in den ersten 3-4 Jahren, habe ich dich halt unglaublich dolle vermisst und mich gefragt, warum du mich nicht liebst. Was ist an mir so falsch, dass du mich nicht sehen willst und keine Zeit mit mir verbringen willst?
Ja, an dir ist nichts falsch gewesen.
Ich habe das auf jeden Fall auch sehr lange mit mir rumgetragen, dass ich mich von Menschen nicht gemocht und nicht gewollt fühle und immer gedacht habe, die haben einen Hintergedanken dabei, mit mir Zeit zu verbringen, weil einfach so will ja niemand Zeit mit mir verbringen.
Konntest du das überwinden, dieses Gefühl, dass die Menschen keine Zeit mit dir verbringen wollen?
Inzwischen ja. Also es kommt auf jeden Fall noch zurück und es ist einfach sehr tief drin.
Mario starrt an mir vorbei zur Decke.
Ich bin auf jeden Fall ein bisschen erleichtert, dass du das jetzt trotzdem hinbekommen hast.
Es hatte nichts mit dir zu tun, dass ich es hinbekommen habe.
Okay.
Ich habe alles in meinem Leben alleine geschafft, ohne dich.
Wenn dir das wichtig ist, dass du das so für dich feststellst, dann ist das auch in Ordnung.
Und wie kommt es, dass du jetzt doch nochmal Kontakt mit uns haben willst?
Der Grund ist, dass ich wissen will, wer ihr seid und wie es euch geht. Und dass ich nicht mehr davor weglaufen will, auch wenn es da was nicht Schönes zu hören gibt.
Mario nimmt Anlauf. Es sind nur ein paar Sätze und wir sind in der Vergangenheit. In der Zeit, als Emma plötzlich vor seiner Tür steht und ihn fragt, ob er sie noch kennt.
Ich konnte gar nichts mehr. Ich konnte weder eine Karte schreiben, noch einen Telefonhörer in der Hand nehmen, noch mich bewegen. Ich habe alles versucht, aber am Ende konnte ich nicht mehr. Ich habe mich vorher schon gefragt, soll ich dir das so sagen jetzt hier in diesem ersten Telefongespräch schon oder nicht? Weil das wie eine Erklärung klingt und irgendwie ist es ja auch eine, aber es ist eigentlich auch keine Erklärung, weil das einfach nicht entschuldet und nicht erklärt, wie du dich gefühlt hast und wie es dir damit gegangen ist, denn du konntest da gar nichts für. Du warst ein Kind.
Ich verstehe das total, was du gerade gesagt hast. Ich hatte auch schon Phasen in meinem Leben, wo ich nichts konnte, weil es mir so schlecht ging, wo ich echt nichts machen konnte.
Mhm.
Aber auch wenn ich jetzt ein anderer Mensch bin, ein erwachsener Mensch bin mit einem erwachsenen Blickwinkel, diese Version von mir, die so verletzt war, dieses kleine Mädchen und so traurig und so wütend, die ist immer noch da und ich kann dir jetzt nicht einfach so dafür verzeihen, weil es wäre nicht fair ihr gegenüber.
Nein, das brauchst du auch gerade nicht. Und das erwarte ich auch nicht.
Die Stille zwischen den Sätzen ist nicht mehr so unangenehm. Marius Kiefer hat sich entspannt. Über das, was war, ist vielleicht doch erstmal alles gesagt. Aber neuerdings teilen die beiden ja auch ein paar Minuten Gegenwart. Hast du Marius' Stimme erkannt?
Ja. Direkt. Sehr ungewohnt auf jeden Fall, die Stimme mal wieder zu hören.
Du klingst ein bisschen wie deine Mama.
Ja, Oma kann uns am Telefon meistens nicht auseinanderhalten.
Das wundert mich nicht.
Mario fängt an zu lächeln und zu fragen, ob Emma noch Musik macht, nee, wie groß sie ist, 1,75, ob sie noch blonde Haare hat, nicht mehr ganz so blond wie früher.
Südamerika, das hört sich total geil an.
Ist es.
Bist du zufrieden da?
Das ist auf jeden Fall. Ich bin so zufrieden. Ich vermisse Deutschland überhaupt nicht. Ich fahre jetzt halt hier auch immer Motorrad.
Fett, was fährst du für ein Motorrad?
So ein kleines bolivianisches 200cc. Aber passt ordentlich Transport drauf. Da kann man richtig viel Fettzeug mitbewegen.
So ein richtig schönes Knatterteil, oder?
Absolut.
Oh, hört sich gut an.
Aber die haben da einen Auspuff dran verbaut. Das Teil ist laut. Das klingt wie die 600er hier. Das ist total komisch. Das ist von Werk so gekommen. Aber ja, klingt nach mehr als drunter ist.
200cc, ordentlich Transportraum. Ich verstehe nur noch die Hälfte, aber die ist eh wichtiger. Ihr habt schon das Gefühl, ihr kennt euch noch, oder? Zumindest habe ich das Gefühl, dass ihr das Gefühl habt.
Ich spüre eine Verbindung.
Ja, es ist echt komisch. Ich kann es gar nicht mehr so in Worte fassen.
Nee, ich auch nicht, weil ich spüre die und ich habe das lange nicht oder noch nie mit irgendwem so gehabt. Wir sind ja eigentlich fremd. Aber irgendwie ist trotzdem eine Verbindung da, obwohl auch dieses Fremd gleichzeitig mitschwingt und das ist seltsam.
Ja.
Ich bin gerade ganz erleichtert irgendwie, dass wir ein bisschen plaudern konnten.
Ja.
Wie geht's dir?
Auf jeden Fall auch erleichtert. Das ganze Adrenalin ist weg.
Mario hängt jetzt ein bisschen fertig in seinem Stuhl. Das Gespräch plänkelt aus. Ich frage mich, ob es das Letzte war. Diesmal wirklich. Der Moment an der Tür in Besser. Oder ob das hier auch sowas wie ein Anfang sein könnte. Für was auch immer.
Ich würde gerne nochmal mit dir telefonieren.
Mhm.
Und du?
Ja, Lea kann dir ja vielleicht meine WhatsApp-Nummer geben.
Ja, cool.
Wenn das für dich in Ordnung ist, mache ich das sehr gerne. Für Emma ist das in Ordnung. Unter einer Bedingung.
Ich denke, du wirst da dranbleiben müssen. Abgesehen davon, dass ich chronisch schlecht bin im Nachrichten beantworten.
Ist scheißegal, selbst wenn du sie nicht beantwortest. Wenn ich da zwei blaue Haken dran sehe, dann weiß ich, alles klar ist angekommen. Dann bin ich auch schon zufrieden. Es reichen schon zwei Haken. Die müssen nicht mal blau sein.
Das ist die Geschichte von Mario und Emma. Eine Version davon. Wenn ich die beiden nochmal treffen würde, in einem Jahr, in fünf, in zehn, dann wäre es wahrscheinlich eine andere. Aber jetzt für den Moment in dem Videocall ohne Video geht das Ende ungefähr so.
Ich bin so stolz auf dich. Ich frage mich gerade, ob ich das überhaupt sein darf, aber ich glaube schon.
Ja.
Klar, oder?
Ich denke auch.
Das hast du alleine geschafft. Das ist doch was, da kann ich doch voll stolz drauf sein. Mann, du bist groß und hast das hingekriegt. Durchgezogen.
Ja, nicht aufgegeben.
Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du dich bereit erklärt hast,
mit uns zu telefonieren.
Ja, danke auch an euch.
Danke von mir auch.
Ja, ich bin gespannt, was jetzt weiter noch passiert.
Ja, da musst du nicht lange gespannt sein. Ja, halt die Ohren steif, wir hören voneinander.
Jo, ich höre von dir.
Du, genau so wird's sein.
Ja, mach's gut.
Alles klar, ihr auch.
Tschüssi. Ciao, tschüss.
Tschüss. Tadum.
War auf jeden Fall krass. Sagen wir erstmal krass.
Darf ich mal eben zusammenbrechen? Nee, alles gut. Das ist besser gelaufen, als ich befürchtet habe.
Ja?
Ja.
Auf jeden Fall bin ich froh. Das war schon gut.
Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe.
Mario steht kurz von seinem Stuhl auf und schüttelt sich.
Ich gebe dir jetzt die Nummer, pass auf.
Ja, dann würde ich auch direkt eine Nachricht schreiben.
Wir machen das jetzt sofort, damit wir das nicht vergessen.
Mhm.
Als erstes tippt Mario auf Emmas Profilbild. Eine nicht besonders blonde Frau grinst breit in die Kamera. Kapuzenpulli, keine Zahnlücke. Die Selfie-Cam halb auf sich gerichtet und halb auf den Hintergrund, den Wald und die Berge. So als würde sie sagen, schau mal, wo ich bin.
Ja, das erkenne ich.
Ja?
Ja, das ist auf jeden Fall meine Tochter.
Mario öffnet den Chat. Was schreibst du?
Ich habe eben deine Nummer bekommen und ich wollte nur schnell schreiben, dass ich mich riesig freue, dass wir dieses schöne Telefonat hatten.
Welcher Emoji ist die entscheidende Frage?
Ah ja, stimmt ja. Auf sowas muss man ja auch mal achten, ne? Ja gut, welcher Emoji?
Oder halt nicht. Du bist jetzt in einem Alter, wo man auch sehr schnell sehr schief liegen kann mit Emojis.
Ja, wenn man ein gutes Gefühl dazu hat.
Aber eigentlich erwartet man das auch, finde ich, von so einem Dad, dass der dann irgendwelche komischen Emojis schickt.
Oder?
Ja. Mario fängt an zu tippen.
Schöne Gespräch mit dir. Auf bald. So, und dann gibt's jetzt einfach einen Zwinker-Smiley. Weil das ja passt. Und eine Gitarre. Die Blume? Ah, Noten noch. Genau.
Das war Telephobia. Wenn ihr auch einen Anruf für euch herschiebt, dann schickt mir am liebsten eine Sprachnachricht auf WhatsApp, so wie Mario. Die Nummer ist die 0175 3375 069. Oder ihr schreibt eine Mail an telephobia@br.de. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns am allermeisten. Und nicht vergessen, es ist eigentlich nur ein Anruf. Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Amelie Hörger. Unser Titelsong Your Life, Your Call ist von Junip. Cover- und Grafikdesign Lena Waldisbühl und Julia Bochnik. Distribution Markus Malich, Nathalie Forest und Katrin Rajkowski. Sounddesign Dagmar Petrus. Studioteam Alexandra Distler, Viktor Werisch und Fabian Zweck. Redaktion Till Ottlitz und Amelie Hörger. Redaktionelle Mitarbeit Sarah Fischbacher und Philipp Süwart. Danke an André der Hörmeier. Eine Produktion des Storyteams für den Bayerischen Rundfunk 2024.
Das war das Radio-Feature mit einer Folge aus dem Podcast Telephobia. In der ARD-Audiothek finden Sie mehr Geschichten, in denen Host Lea Utz Menschen hilft, die sich nicht trauen, einen wichtigen Anruf zu machen. Suchen Sie einfach nach Telephobia. Der Link steht auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Berthu.